Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, wir kommen heute zu einem Thema Dauerbrenner. Ein Dauerbrenner in allen Abteilungen, Produkt, Vertrieb, Marketing, Management, der Preis. Und super häufig, dass ich gefragt werde im Laufe eines Projektes, vor einem Projekt, Michael, wie gehen wir denn eigentlich mit dem Preis um? Der Vertrieb will immer einfach nur runter machen, Marketing will vor allem hoch und das Management will Marge sehen. Was machen wir denn mit dem Preis? Was können wir denn da machen? Und da gibt es in der Tat Dinge, die wir tun können. Wir können psychologisch auf Menschen einwirken und Preise allein dadurch, ohne dass wir großartig was am Produkt ändern, einfach nur durch Preispsychologie, und so heißt das Thema dann auch, Preise anders aussehen lassen, besser aussehen lassen. Und genau die aus meiner Sicht fünf stärksten und am häufigsten benutzten Effekte, die würde ich heute mit euch besprechen. Ich würde euch ein bisschen die Hintergründe dazu erklären und zeigen, wie ihr das ganze Thema vielleicht für euch, für eure Produkte nutzen könnt. Also bleibt dran. Wir Menschen sind irgendwie echt schon komische Produkte der Natur. Das hört sich jetzt aber hochtrabend an. Hätte ich mir vielleicht was anderes aufschreiben sollen. Ich habe mir das noch nicht mal aufgeschrieben, habe improvisiert. So kann es da manchmal schief gehen. Naja, okay, pass auf. Also, unser Hirn hat sich nicht so weiterentwickelt, wie wir das gerne hätten. Also, ja klar, wir sind aufgeklärt, ne? Wir haben Sprache, mittlerweile haben wir große Sprachmodelle, ne? die KI ausmachen. Unser Hirn kann schon denken, alles super. Aber unser Hirn ist leider auch immer noch ein bisschen im Urwald. Ne? Unser Hirn ist in der Evolution nicht so stark mitgegangen. Und deswegen hat unser Hirn so ein paar Mechanismen, die nicht gut sind fürs Denken. Ne? Gibt es so schöne Bücher mit dem Titel, ne? Denken hilft, nützt aber nichts. Weil wir halt, ja, in der Psychologie spricht man da häufig so von Biased. Und diese Biases, diese Denkfehler, die wir haben, die rühren daher, dass unser Hirn A versucht, möglichst effizient zu arbeiten, also wenig Energie zu verbringen, ne? Weil es ist ein relativ kleines Organ und dafür verbrennt es viel Energie, was nicht gut ist, wenn ich halt nicht viel Futter habe. Ne? Also um das mal so plakativ zu sagen. Und unser Hirn ist noch sehr stark auf Risiken ausgelegt. Ne? Also wir sind noch immer so ein Fluchttier im Wesentlichen. Ne? Also wir suchen die Sicherheit. Wir wollen nicht vom Säbelzahntiger gefressen werden. Und das Hirn hat einfach noch nicht mitbekommen, Säbelzahntiger sind aktuell relativ rar geworden. Deswegen gibt es bestimmte Dinge, also Effizienz- und Sicherheitsaspekte, die dafür sorgen, dass unser Hirn echt komische Dinge macht. Ne? Und wenn wir es mal so durchgehen, wir haben zum Beispiel kognitive Heuristiken. Eine Heuristik sind mentale Abkürzungen, die unser Hirn verwendet, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Auch da wieder Flucht ist der Gedanke. Ne? Ich kann nicht über alles ewig lang nachdenken und rascheln im Gebüsch. Weiß ich nicht. Kann es der Wind gewesen sein? Was für ein Busch ist es eigentlich? Nee, muss jetzt wissen, Säbelzahntiger, ja, nein. Also gehe ich auf eine kognitive Heuristik zurück. Das Ding ist aber, diese Abkürzungen sind nützlich, ganz häufig, aber können auch zu systematischen Verzerrungen führen. Ne? Da haben wir gleich einen Effekt, der darauf einzahlt. Emotionen spielen für uns eine Rolle. Emotionen sind ja vor allen Dingen im unbewussten Denken. Ne? Also wir kriegen nur emotionale Informationen zurück, auch wieder um schneller zu sein, ne? Um schneller denken zu können. Wir wollen aber auch in unserer Gemeinschaft, weil Gemeinschaft bietet uns Sicherheit. Es war nicht gut, alleine im Dschungel zu sein, wenn der Säbelzahntiger kommt. Es war auch nicht gut, alleine sich vorzunehmen, dieses Mammut erlege ich, etwa zu groß. Also brauchen wir andere. Das heißt, wir unterliegen auch immer diesen sozialen und kulturellen Einflüssen. Und wir neigen auch dazu, Verluste stärker zu gewichten als Gewinne. Was wir einmal uns erarbeitet haben, das wollen wir behalten. Ne, das lassen wir nicht mehr los. Kahneman und Tversky haben das ganz stark gemacht, genauso wie diese Denkheuristiken. Ne? Ihr kennt das alle, schnelles Denken, langsames Denken, das schnelle System, das langsame System. Ne? Aber auch, da kommt halt auch diese Verlustaversion mit rein. Ist auch ein Teil dessen, was wir nicht gut finden. Knappheit lässt Dinge für uns wertvoller erscheinen. Das liegt natürlich auch darin, wenn ich bestimmte Beeren, wenn ich Fleisch, ne, wenn das knapp ist, dann ist es wichtiger, dass ich horte. Na, dann wird es für mich lebenswichtig auf einmal, wenn ich merke, das wird knapp, das sitzt noch in uns. Und das bringt uns dazu, diese Ressourcen sichern zu wollen. Wir wollen knappe Ressourcen sichern. Das funktioniert immer noch bei uns. Und natürlich haben wir einen Kontext noch, ne? Also da passieren Dinge um uns herum und aufgrund dieser Heuristiken, die wir auch haben, wirkt dieser Kontext auch noch auf unsere Entscheidungsfindung ein. Also alles Dinge, wo man echt sagen kann, oh, Hirn, du bist nicht auf der Höhe der Zeit. Aber so ist es nun mal. Und diese Dinge können wir uns jetzt vorsichtig zunutze machen im Marketing. Warum vorsichtig? Weil ich häufig nochmal vom schnellen Denken, vom unbewussten Denken ins bewusste Denken kommen kann. Und da kann es natürlich häufig passieren, dass ich dann auch mal eine Kaufreue irgendwie erzeuge, eine Reaktanz zum Wiederkauf erzeuge. Deswegen immer vorsichtig sein, immer überlegen. Die Dinge, die ich euch aber heute zeige, die sind nicht super manipulativ, die sind nicht so super gefährlich. Da kann man mal drauf eingehen. Und ich habe jetzt mal die 5 stärksten psychologischen Effekte im Pricing rausgesucht, zumindest aus meiner Sicht. Es gibt nicht die Weltmeisterschaft der Pricing-Effekte, aber aus meiner Sicht sind relativ häufig und leicht anzuwendende Effekte. Erste Thema ist der Anker-Effekt. Ne? Genau das ist Kahneman und Tversky haben es gefunden. Der Anker dient dazu, dass wir schneller Vergleiche machen können. Das sorgt aber auch dafür, dass wir uns am ersten Preis orientieren, den wir sehen. Ne? Und das ist ein total verrücktes Phänomen. Und es sorgt dafür, dass wenn ich ein teures Produkt zuerst nenne und daneben das günstigere platziere, wirkt das günstigere noch attraktiver. Heißt auf einer Speisekarte oder auf einer Weinkarte, der gute Gastronom hat die teuersten Weine zuerst. Ich lege dann die Karte nicht sofort weg. Ich darf da auch nicht irgendwie eine ganze Seite nur mit den 100-Euro-Weinen haben. Vielleicht ist 100 Euro auch zu viel, ne? Aber dann bin ich halt bei den 50, 60-Euro-Weinen. Aber wenn ich diese 50, 60 Euro, 2, 3 da habe, dann ist der Wein, der als nächstes kommt, der 30-Euro-Wein, der erscheint mir super attraktiv. Und da gibt es Untersuchungen zu, die genau sagen, okay, ich habe dann auf einmal mehr Umsatz in dieser 30-Euro-Kategorie, als wenn ich sofort mit dem 20-Euro-Wein, ne, mit dem Hauswein einsteige. Das sollte ich nicht oben nennen, weil dann ist der Anker woanders. Und dieser Effekt ist so stark bei uns Menschen ausgeprägt. Es gibt sogar eine Analyse dazu. Da wurden in Amerika, ne, kennt jeder seine Sozialversicherungsnummer, da wurden die Menschen gefragt, nenne mir die letzten beiden Ziffern deiner Sozialversicherungsnummer. Dann haben die genannt und dann wurde denen ein Preis genannt für ein Produkt. Und die Menschen, die eine hohe Zahl mit diesen beiden Ziffern hatten, 89, die fanden den Preis attraktiver als die Menschen, die eine niedrige Zahl hatten. Also selbst wenn das gar nicht mit Preisen im Kontext ist, eine hohe Zahl, die ich vorher setze, setzt schon eine Art mentalen Anker für mich. Und wenn ich einen Preis nenne, fange ich an, diese Zahl mit dem Preis in Relation zu setzen und finde dann eventuell einen Preis attraktiver, ne, wenn es die richtige Relation ist. Verrückter Effekt, ist aber mehrfach nachgewiesen worden in unterschiedlichen Konstellationen. Dann gibt es die sogenannte Charme-Preisgestaltung. Auch irre Preise, die auf 99 Cent enden, wirken günstiger. Das ist eine emotionale Geschichte, denn diese 99er-Preise, die lösen positive Emotionen aus, weil sie ein Schnäppchen suggerieren. Wir haben das gelernt, dass das Schnäppchenpreise sind, ne? Also 19,99 statt 20 Euro. Und das ist so ein Thema, auch da, das sind einfach Emotionen, die da eine Rolle spielen. Das hat mit Rationalität nichts zu tun. Wir wissen, der eine Cent mehr oder weniger, der bringt es nicht, aber diese 99, die haben das Gefühl, ich löse ein Schnäppchen aus. Vorsicht dabei, es muss eine Produktkategorie sein, wo Schnäppchen wirken. Also ich könnte mir bei Beratungsprojekten nicht vorstellen, dass ich einen Tagessatz mit 99 Cent bilde. Ne? Da denkt keiner, es gibt ein Schnäppchen oder auch die neue Stahlblechwalze, ne, die würde ich auch nicht mit 99 Cent auslösen. Da haben wir diese Emotionalität nicht so mit drin. Ne? Da spielt es keine große Rolle. Weiterer Effekt, der Verknappungseffekt. Ne? Eine begrenzte Verfügbarkeit erhöht die Attraktivität eines Produkts. Nur noch 3 Stück auf Lager. Basiert auf diesem Knappheitseffekt, ich habe es vorhin gesagt, ne? Gott, oh Gott, die Beeren wachsen nicht mehr nach. Ne? Ich muss mir schnell noch Beeren sichern. Also mit Doppel-E geschrieben die. Das machen hier TV-Verkauf, ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das heute noch guckt, aber es gibt ja noch diese ganzen Shopping-TV-Sender, die ja immer oben rechts einblenden. Oh, nur noch 10 auf Lager. Oder auch Amazon macht es, ne? Schaut mal drunter, ne? Ihr habt immer diese, oh, noch 3 Stück auf Lager. Diese Verknappung erhöht meine Preisbereitschaft. Ich kriege auf einmal das Gefühl, oh, jetzt muss ich zugreifen. Funktioniert natürlich nur, wenn ich das Gut als für mich relevant ansehe. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung. Es gibt den Decoy-Effekt. Auch völlig abgefahren. Ein drittes, weniger attraktives Produkt kann die Wahl zwischen 2 anderen Produkten beeinflussen. Beispiel. Kennen wir alle im Kino. Ne? Ich habe ein großes Popcorn für 7 Euro und ein kleines Popcorn für 3 Euro. Eigentlich immer die gleiche Entscheidung. Großes Popcorn 7 Euro, kleines Popcorn 3 Euro. Habe ich Bock auf diese Rieseneimer? Weiß ich nicht. Brauche ich nur ein kleines? Ne? Wie bewerte ich ein Preis-Leistungs-Verhältnis dazu? Jetzt gibt es aber ein völlig crazy Element. Ich setze jetzt mittelgroßes Popcorn für 6 Euro da rein. Also großes Popcorn 7, mittelgroßes Popcorn 6, kleines Popcorn 3 Euro. Was passiert? Plötzlich sieht mein 7 Euro Popcorn super attraktiv aus. Ne? Weil mittelgroßes 6, nur 1 Euro mehr und ich habe ein großes. Die ursprüngliche Entscheidung, möchte ich ein großes oder ein kleines, spielt keine Rolle mehr. Und ich habe den Kontext einfach nur verändert in dieser Entscheidung. Und das wird im Kino benutzt. Ne? Ich kann das aber halt natürlich auch bei bestimmten anderen Sachen nutzen. Ne? Ich habe es ganz häufig bei Zeitschriften. Ne? Das ist eine Online-Option, eine Print-Option und die Kombi-Option. Und bei der Print-Option mache ich es halt so, dass es gerade, also dass es irgendwie, dass es für mich irgendwie ja schon relativ teuer wirkt. Dann setze ich daneben diese Kombi-Option und denke mir, ja, okay, aber nur 1 Euro mehr, dann habe ich beides, so super. Ne? Also ich kann diesen Decoy-Effekt auch wunderbar nutzen. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, ein Endowment-Effekt, was ich auch machen kann. Menschen bewerten Dinge höher, wenn sie sie besitzen. Das ist genau diese Verlustaversion, die in einer Rolle spielt. Wir wollen die Dinge nicht wieder hergeben. Ne? Und das, was ich da machen kann, ich kann halt diese kostenlosen Testphasen machen. Das ist mal so das eine. Wenn ich das schon mal habe, dann bin ich mehr bereit, dieses Produkt zu kaufen oder auch sogar Geld zurückgarantieren. Ne? Ich habe das Produkt, ich will das jetzt nicht mehr weggeben. Eigentlich möchte ich das nicht mehr wieder zurückgeben. Da spielt diese Geld-Zurück-Garantie keine große Option mehr. Vielleicht bei der Kaufentscheidung schon, aber dieser Endowment-Effekt, der sorgt dafür, dass ich das Produkt eher behalten möchte. Das sind für mich so 5 große psychologische Effekte im Pricing, die man gut anwenden kann. Na, ich wiederhole nochmal ganz kurz, unser Hirn ist biased. Ne? Also es hängt halt immer noch irgendwo im Regenwald mit dem Säbelzahntiger. Schade, ist aber so. Die Effekte, die daraus resultieren, die können wir uns zu Nutzen machen, aber bitte immer mit Vorsicht. Ne? Man muss immer gut abwägen. Nutze ich die Biases der Hirne unserer Zielgruppen, unserer Konsumenten aus? Und wie weit kann ich dabei gehen, ohne Kauffreude zu erzeugen? Wenn ich das aber tue, kann ich, und diese 5 Effekte, die ich euch jetzt sage, die haben da keinen großen Wert, die kann ich durchaus machen. Ne? Ich habe einmal den Anker-Effekt, ne? Der Menschen orientieren sich am ersten Preisanker, den sie sehen, ist, ne, danach, alles, was danach kommt, wird an diesem Preisanker gemessen. Die Charme-Preisgestaltung kennen wir alle, ne? 99 Cent enden lassen, dann, wenn Schnäppchen eine Rolle spielen, und diese 99 Cent Geschichte, die löst halt positive Emotionen aus, weil es halt als Schnäppchen wahrgenommen wird. Ich fühle mich da einfach sozial ein bisschen überlegen. Cleverer als die anderen, ne? Ich greife hier zu beim Schnäppchen. Verknappung. Der Verknappungseffekt begrenzt die Verfügbarkeit eures Produktes und es wird attraktiver, ne? Und die Preisbereitschaft steigt. der Decoy-Effekt. Ein drittes, weniger attraktives Produkt kann die Wahl zwischen zwei anderen Produkten beeinflussen. Ich habe das Beispiel Popcorn gebracht. Und als letztes der Endowment-Effekt. Menschen bewerten Dinge, die sie besitzen, höher als die, die sie nicht besitzen. Oder bewerten ja die Dinge höher, wenn sie sie besitzen. Das ist übrigens auch der Grund, vielleicht doch noch eine kleine Anreicherung, warum der Verkaufspreis von einem Haus so wenig mit dem Kaufpreis, ne? Also das bin ich, was bin ich bereit oder für welches Geld bin ich bereit, mein Haus abzugeben und für welches Geld bin ich bereit, dieses Haus zu kaufen? Das matcht meistens nicht und es ist genau der Endowment-Effekt, ne? Weil ich meinen Besitz höher bewerte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was rausgenommen. Vielleicht der ein oder andere auch schon eine Idee, wie er es im praktischen Alltag umsetzen kann. Wenn es euch was gebracht hat, dann schreibt mir das bitte. Like den Podcast, schreibt einen Kommentar in eine Podcast-Gruppe oder unter dem Podcast. Gerne sonst auch auf LinkedIn. Like das, das hilft mir wahnsinnig. Ne? Das bringt mich echt weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir einfach unter m.stiller@effektwald.de oder geht auf unsere Homepage und bucht euch direkt einen Termin. 20 Minuten bin ich immer für euch da. Das ist mein Kalender. Ihr seid direkt mit mir verbandelt. Und was mir echt auch am Herzen liegt, ist, seid nächste Woche wieder dabei. Hört rein. Bis dahin. Tschüss.